Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Jörg Margenau. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie sind ein bekannter Literaturkritiker und Sachbuchautor, waren viele Jahre in Berlin. Sie stammen aus Ludwigsburg und sind jetzt in Tübingen gelandet seit einem Dreivierteljahr. Was hat Sie wieder zurückgezogen ins Land?
Das waren jetzt ganz private Verhältnisse, die mich dazu verführt haben, das zu tun. Und auch, dass ich im Laufe der Jahrzehnte dann in Berlin doch die Scheu vor dem Schwabentum auch wieder verloren habe. Ich muss gestehen, dass ich 1983, als ich nach Berlin ging, um zu studieren, auch ein bisschen geflüchtet bin, wie viele. Nicht vor der Bundeswehr, sondern vor der Heimat eigentlich. Und Berlin war ja immer der Ort, wo so die ganzen Westdeutschen dann hinter der Mauer sich sicher wähnten vor Familienzumutungen und allem anderen. Und mittlerweile bin ich entspannt genug, um mich auch der Heimat zu stellen als Heimat und sie als solche wahrzunehmen.
Ich höre aber dennoch kein Schwäbisch raus, oder?
Doch, doch, das hören also geübte schwäbische Ohren immer. Die fragten mich dann auch in Berlin, ja, wo kommst du denn her? Also so sehr ich mir auch Mühe gab. In den 80er Jahren als Schwabe in Berlin war natürlich eher eine Lachnummer. Da haben alle dann an der Uni gesagt, das ist ein ganz, ganz komischer Dialekt. Ich habe mich immer geärgert. Warum ist es bei Schwaben eigentlich so? Und die Bayern haben immer ganz selbstbewusst bayerisch geredet, während die Schwaben so ein bisschen verdruckst waren und so taten, als ob sie keine Schwaben wären. Das hat sich vielleicht auch geändert und ich denke, dass das schwäbische Selbstbewusstsein in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat.
Sie sind ja auch regelmäßig noch in Berlin. Hat sich das schwäbische Image dort dahingehend etwas gebessert? In den vergangenen Jahren sah das nicht gut aus.
Ja, es gab ja immer so diese Schritten- und Brötchen-Debatten und dergleichen und Schwaben raus aus Prenzlauer Berg. Da sind die Schwaben eher so eine Chiffre für alles Fremde. Ich glaube nicht, dass da die Schwaben an und für sich gemeint sind, sondern insgesamt die von außen kommen und das Alteingestammte, das Kiezhafte irgendwie verändern und die Mieten nach oben treiben. Da würde ich mich jetzt als Schwabe eigentlich nicht angesprochen fühlen.
Und sind Sie jetzt hier im Land wieder angekommen? Wie ist das in Tübingen?
Ich finde das sehr angenehm. Vor allem die Atmosphäre ist da sehr angenehm. Es ist natürlich klein und überschaubar, was dazu führt, dass ich mit der Gewohnheit der Berliner Dimensionen immer überall eine halbe Stunde zu früh erscheine. Andererseits gefällt mir sehr gut, wie man da miteinander umgeht. Und das hat vielleicht auch was mit der Kleinheit und Überschaubarkeit zu tun, dass es eine fast schon mich am Anfang bestürzende Freundlichkeit ist, die Menschen haben und mit der sie miteinander umgehen. Dass Autos mit quietschenden Reifen an Zebrastreifen halten zum Beispiel, wo man in Berlin eigentlich eher plattgefahren wird, wenn man ganz normal über einen Zebrastreifen geht. Dass man im Geschäft begrüßt wird und freundlich ein Gespräch beginnt und nicht irgendwie gesagt wird, haben Sie es nicht kleiner vielleicht, junger Mann? Und solche Sachen. Also das ist schon sehr angenehm.
Und Sie haben jetzt über Bestseller geschrieben. Woher kam der Impuls? Ich vermute, das hat nicht mit irgendeiner Stadt oder Land zu tun.
Das hat gar nichts damit zu tun, sondern es hat einfach mit meiner Tätigkeit als Literaturkritiker zu tun, dass ich sehr viel mit Büchern zu tun habe. Und die Bestsellerliste ja was ist, was immer so jede Woche vor einem liegt und man sich fragt, warum sind diese Bücher eigentlich so erfolgreich? Manchmal wundert man sich, dass so tolle Bücher auf der Bestsellerliste steht. Manchmal wundert man sich, wie kann denn so ein Mist von so vielen Leuten gelesen werden? Manchmal ärgert man sich aus politischen Gründen über dieses oder jenes. Aber es ist immer eine Herausforderung sozusagen, dem Massengeschmack etwas abzugewinnen und zu fragen, warum? Warum jetzt und warum diese Bücher?
Ab wann gilt denn ein Buch als Bestseller?
Das ist eine im Grunde nicht zu beantwortende Frage.
Sie haben es doch recherchiert.
Ja, es gibt verschiedene Antworten darauf. Also manche sagen so ab 30.000, sagen gerne Verlage. Andere sagen, wenn ein Buch auf der Bestsellerliste steht und wenn es nur Platz 49 ist oder Platz 50, dann hat es schon den Aufkleber Spiegel Bestseller und liegt mit diesem Aufkleber im Buchhandel. Ich würde sagen, wirkliche Bestseller sind Bücher, die so ab 100.000, mehrere 100.000 verkauft haben. Ich beschäftige mich ja jetzt auch nicht mit den Bestsellern des Jahres oder der Woche, sondern mit denen von 1945 bis heute. Und deshalb musste ich da die Latte dann schon ein bisschen höher legen. Habe mich aber nicht nur an Verkaufszahlen orientiert, sondern auch an Wirkungsgeschichte, an der Bedeutung auch eines Buches.
Der Zeitgeist
war
Ihnen ganz besonders
wichtig. Und dass es tatsächlich auch ein bisschen typisch ist und für einen bestimmten Typus von Buch auch steht. Also es waren da verschiedene Kriterien, die dann zu einer insgesamt eher subjektiven Auswahl geführt haben. An Verkaufszahlen sich zu orientieren geht auch schon deshalb nicht, weil die Verlage die gar nicht rausrücken.
Aber dennoch nochmal bei dem Aktuellen zu bleiben. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Listen von Media Control. Es gibt die Liste des Börsensvereins, was eben das Fachmagazin des Buchhandels ist, dann Buchreport, Amazon-Listen. Welche Bestsellerliste hat denn dahingehend recht? Die unterscheiden sich ja auch manchmal.
Ja, Recht haben, also es ist ja auch die Frage dann vor einer Wahl, welche Hochrechnung hat Recht oder welche Prognose hat Recht. Ein bisschen funktioniert es genauso. Also die verschiedenen Listen, jetzt Fokus und Spiegel, die von verschiedenen Instituten erhoben werden, haben unterschiedliche Materialbasis, weil sie nicht dieselben Buchhandlungen abfragen, weil sie unterschiedliche Grossisten abfragen, weil sie Online-Buchhandel drin haben oder nicht drin haben. Und das führt dann zu leicht variierenden Ergebnissen, kann man ja sehen manchmal, dass unterschiedliche Titel auf Platz 1 stehen oder es Verschiebungen gibt. So ganz und gar anders ist es nicht. Schwierig ist es auch deshalb, weil im Zeitalter der elektronischen Kassen die großen Buchhandelsketten ihre Bücher elektronisch erfassen, kleine programmatische, interessante Buchhandlungen aber nicht. Die haben vielleicht noch handgeschriebene Zettel oder irgendwelche anderen Registerkassen. Und die werden dann nicht automatisch erfasst, sondern müssen wiederum hochgerechnet werden oder kommen gar nicht vor. Was dazu führt, dass kleine Verlage randständigere Titel, Lyrikbände, die sowieso unterrepräsentiert sind, noch stärker unterrepräsentiert sind, als sie sein müssten.
Und dann gibt's ja auch wiederum die Unterschiede noch zwischen Sachbuch und Belletristik. Also gerade Spiegel-Bestsellerliste, Sachbuch ganz vorne, Bas Kast mit seinem Ernährungskompass. Bei der Belletristik ist es gerade Ferdinand von Schirach mit Strafe. Haben Sie zufällig was gelesen davon?
Von Schirach habe ich den ersten Titel gelesen und den zweiten noch und den fand ich dann schon nicht mehr so gut wie den ersten. Das wird so ein bisschen zur Masche, also da lese ich nicht mehr weiter, weil ich weiß, was da drin steht. Und Bas Kast, Gesundheitsratgeber, brauche ich jetzt irgendwie nicht. Aber das ist natürlich ein großer Trend und es gibt es ja immer, diese Gesundheitsbücher und Bücher, die irgendwie unsere Sorgen und Ängste und Nöte bewirtschaften und eben auch das Körperliche. Das ist ein Segment, was man eigentlich fast auch schon wieder rausnehmen könnte aus den Bestsellerlisten, weil es so speziell und so auch untypisch ist. Das ist eigentlich immer da.
Was bei ihm ja auch deutlich wird, Bestseller sind kein Qualitätsmerkmal. Warum nicht?
Das ist ja klar, weil das sagt ja nur, dass es Bücher sind, die sich sehr gut verkaufen oder gut verkaufen oder besser verkaufen als andere. Wie viele in absoluten Zahlen ist auch nicht gesagt damit. Es sind im Januar sehr viel weniger als während des Weihnachtsgeschäfts im Dezember. Im Januar sind die absoluten Zahlen klein und dann reicht es schon, um auf die Bestsellerliste zu kommen. Und ein Qualitätsmerkmal ist es überhaupt nicht. Also es können auch sehr viele ein sehr schlechtes Buch kaufen und toll finden, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist die Frage, die ich mir in meinem Buch dann auch stelle. Das ist keine literaturkritische Frage, sind das jetzt gute oder schlechte Bücher, sondern die Frage ist, warum fanden viele die zu ihrer Zeit interessant?
Erstellen Sie eigentlich selbst auch Lieblingslisten Ihrer Lieblingsbücher?
Nein, das ist was ich nie kann und auch nie weiß. Und wenn ich gefragt werde, so von Leuten, die glauben, ich bin ja der Experte im Literatursegment, was soll man denn gerade so lesen oder was hast du denn so die letzte Zeit gelesen, dann fällt mir das immer nicht mehr ein. Da muss ich mir immer in meinem Notizbuch nachgucken, was ich eigentlich gelesen habe die letzten Monate. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich sehr viel lese und viel dann auch einfach so durchrauscht und wenn ich dann Stichworte habe dazu, dann fällt es mir sofort wieder ein, aber die brauche ich dann auch. Also ich bin ganz schlechter Ratgeber.
Aber so Bewertungen werden Sie persönlich wahrscheinlich doch auch vornehmen, gerade in Ihrem Notizbuch.
Ja, da geht's aber auch nicht nur ums Bewerten. Also ich finde auch Literaturkritik besteht ja nicht nur darin, jetzt Daumen hoch, Daumen runter, sondern schon auch etwas genauer zu beschreiben, was so ein Buch macht und in welche Richtung es einen in Bewegung setzt und was daran interessant ist und vielleicht auch den Kontext zu beschreiben, so dass man einen Zugang dazu findet. Also das ist schon ein bisschen mehr als jetzt irgendwie diese 5-4-3-2-1 Sterne Geschichte.
Ja, und Sie haben sich dann vorgenommen, die Bestseller nach 1945 und einer der großen Nachkriegsbestseller Stalingrad. Da könnte man denken, jetzt war der Krieg gerade vorbei. Die Beschäftigung mit dem Thema, würde man unterstellen, ist jetzt gar nicht so, hat so nicht so eine große Anziehungskraft. Warum war das so überraschend dann doch?
Das hat mich auch gewundert, weil man ja denkt, irgendwie nach 45 hatten die Leute erstmal die Nase voll und hatten damit zu tun, irgendwie die Trümmer beiseite zu räumen und sich nicht sofort damit zu beschäftigen. Aber das war dann tatsächlich der erste mit mehreren hunderttausend Büchern verkaufter Titel, der genau beschreibt, was in Stalingrad passierte, aus Dokumenten, die der Autor Plivier in Moskau aus Kriegsgefangenenlagern gefunden hatte. Das war also auch sehr authentisch. Und vielleicht war das tatsächlich noch so, dass die Wunde sich noch nicht geschlossen hatte und man gewissermaßen noch da drin am offenen Herzen operieren musste und dann noch mal reingehen. Ein paar Jahre später sah das dann schon anders aus beim ersten großen Sachbuchbestseller nach 45. Das war von C.W. Ceram, Götter, Gräber und Gelehrte. Das wirklich in jedem Bücherschrank dann in Deutschland stand.
Da ging es um was?
Und da ging es um Archäologie. Das hieß auch im Untertitel Roman der Archäologie. Das war eine Erzählung über Schliemann und Troja, über die Pharaonengräber, über Babylon, über Inkas und die Ausgrabungen. Und die wurden sehr plastisch dargestellt. Und da konnte man sich in Deutschland auch mit Trümmern beschäftigen, mit versunkenen Kulturen und vielleicht die Hoffnung haben insgeheim, vielleicht bleibt ja von unserer Trümmerwüste auch irgendwas wieder, was man in 500 Jahren ausgraben kann. Irgendwo ein verborgener Goldschatz, der sich noch aufstöbern lässt. Sodass man sich, indem man sich eigentlich anderen Zeiten widmete, trotzdem historisch irgendwie verankern konnte und sich mit Geschichte, mit Zerfall, mit Untergängen beschäftigen konnte.
Was bei Ihnen jetzt hier direkt wieder rauszuhören ist, der Zeitgeist ist immer so entscheidend. Wie sind Sie denn aber bei der Recherche das Ganze angegangen, um rauszukriegen, was wirklich auch die Bestseller damals waren?
Ich habe einfach geguckt, welche Titel haben sich sehr gut verkauft und habe mich daran orientiert und mir dann die rausgesucht, wo es auch Geschichten dazu zu erzählen gibt, die was ganz Typisches sind, auch für die Geschichte der Bundesrepublik. Es ist ein Buch, was tatsächlich nur die Geschichte der Bundesrepublik ist, weil es in der DDR Bestseller in diesem Sinne nicht gab. Das war ein reglementierter Markt, wo Bücher zwar auch mit riesigen Auflagen erschienen, aber die waren eben festgelegt. Insofern ist es ein bisschen was anderes und wäre ein anderer Zugang.
Da wären die Bücher unter der Hand wahrscheinlich die spannenderen gewesen.
Genau, ja. Oder aber es gab natürlich auch Bestseller-Autoren wie Dieter Noll oder Erwin Strittmatter, die von wahnsinnig vielen Leuten gemocht und gelesen wurden. Aber es war eben nicht der Markt, der das entscheidet, insofern nicht die Leserschaft wirklich.
Haben Sie denn auch die äußeren Faktoren eines Buchs untersucht? Die mögen ja auch vielleicht entscheidend sein für einen Bestseller. Also wie ist das Buch gestaltet, das Cover, beispielsweise der Titel, mag zur Entscheidung beitragen. Kaufe ich das, kaufe ich nicht?
All diese Elemente spielen natürlich eine große Rolle und die kommen in dem Buch vor. Das war auch das Schwierige eigentlich, so ein Thema dann irgendwie griffig zu machen. Ja, einerseits eine Geschichte zu erzählen, die Zeitgeschichte nicht aus dem Blick zu verlieren, warum, welches Buch, in welcher Zeit und dann das Buch Marketing, das gehört natürlich auch dazu. Also wie ist das Cover gemacht, das Autorenfoto, was erzählt das, dass der Autor, wenn wir ihn so betrachten auf diesem Bild, auf dem Klappentext, dass wir zumindest erwarten bei Sachbuchautoren, dass es irgendwie dem entspricht. Ja, wenn jemand über Gesundheit schreibt, dann sehen wir natürlich gerne jemanden, der auch einen weißen Kittel anhat oder wenn es um Natur geht, dann wenden wir uns an den Förster Peter Wohlleben. Bei Belletristikautoren ist es ein bisschen anders. Da erwartet man eher ein gelebtes Leben, ja, Fahrstuhlführer in New York oder Viehzüchter in Indien oder sonst irgendwas, was Geschichten verspricht. Und das alles muss aber in einer Einheit sein und muss zusammenpassen. Also es muss ein Bild sein, es muss der Klappentext stimmen, es muss das Cover stimmen und vor allem auch der Titel muss gut sein.
Was haben Sie denn zuletzt gelesen?
Zuletzt wirklich gut gefallen hat mir von Wolfram Eilenberger Die Zeit der Zauberer. Ein Buch über Philosophiegeschichte, die 20er Jahre, das jetzt auch tatsächlich auf der Bestsellerliste steht.
Sehr weit oben, ne?
Zu meiner Freude, weil das ist ein sehr interessantes Buch. Also und beschreibt uns vier Helden der Philosophie. Heidegger, Wittgenstein, Kassierer und, wer ist der vierte? Walter Benjamin. Also die 20er Jahre aus unterschiedlicher Perspektive, aus unterschiedlichen Denkweisen. Und gleichzeitig sind es vier Figuren, wo man so ein bisschen hinterher trauert. Das ist diese Art des freien Denkens. Dass nicht nur Texte befußnotens, sondern tatsächlich sich auch zu trauen, etwas in die Welt zu stellen, heute im Grunde nicht mehr gibt.
Und Sie stellen die Frage in Ihrem Buch über Bestseller, wer sind wir, wenn wir lesen? Wer waren Sie, als Sie dieses Buch Zeit der Zauberer gelesen haben?
Da war ich jemand, der in diese Denkwelten eintaucht und der zur Kenntnis nimmt, wie sehr sie sich auch berühren, was ich nicht gedacht hätte. Ich hatte Walter Benjamin immer eher so als Marxisten wahrgenommen, habe dann auf einmal erfahren, dass er über seine romantische Konzeption der Kritik eigentlich der philosophischen Phänomenologie viel näher steht. Ich war jemand, der tatsächlich eintauchte auch in diese Zeit, die 20er Jahre. Und das ist, glaube ich, etwas, was gelingende Lektüre ausmacht oder Bücher ausmacht, die einem das erlauben, dass sie einem die Begegnung mit einer anderen Welt und anderen Denkmöglichkeiten bieten. Da taucht man ein und taucht hinterher wieder auf, ist aber nicht mehr ganz derselbe, der man vorher war. Und darum geht es im Lesen.
Ja, und Sie beschreiben es in Ihrer Recherche sogar als eine Art, das Lesen als eine Art Liebesverhältnis. Inwiefern?
Es ist eine meiner Grundthesen in diesem Buch. Lesen ist ein erotischer Akt, weil man einer anderen Denkweise, einer anderen Sichtweise, einer anderen Art des in der Weltseins begegnet und sich bereit erklärt, sich davon verändern zu lassen. Das ist das, was man in der Liebe auch tut. Also man begegnet jemandem und verändert sich darin. Und das sind Bücher, die bieten einem diese Gelegenheit. Also man tritt heraus aus dem Leben. Viele sagen ja, das ist Eskapismus, das ist eine Flucht aus dem eigenen Dasein. Das sage ich nicht. Ich sage, es ist ein sich berühren lassen und sich verändern lassen. Und gleichzeitig ist das Lesen ja immer auch ein Weiterschreiben, ein Weiterdenken des Buches. Das Buch ist ja nie fertig. Das begegnet einem auch als etwas Offenes. Und um diesen offenen Prozess geht es mir im Lesen. Dass da sowohl der Leser sich verändert, als auch das Buch in eine bestimmte Richtung gelesen wird. Jeder liest sein eigenes Buch.
Und inwiefern hat die Schreibtechnik darauf Einfluss? Beispielsweise die Anrede, eine Anrede, du wäre sehr intim, ein Wir wäre wieder ein Kollektiv. Inwiefern hat das Einfluss?
Das mag unsere Lektüre dann schon bestimmen. Also wie werden wir angesprochen? Wir reagieren ja auch nicht auf jeden Menschen gleich. Und so ist das Buch oder eine Textform oder eine Sprechweise auch etwas, was uns anspricht oder nicht anspricht. Der Mensch ist ein sprachliches Wesen und ein Buch ist ein Eintauchen in diese Sprache. Und bei manchen geht einem das auf den Geist und da klappt man sofort wieder zu. Und bei anderen sagt man, ja, genau so möchte ich die Welt beschrieben haben. Das ist die Richtung, in die ich gehen möchte, da gehe ich mit.
Das heißt, die ultimativen Faktoren für den Bestseller, die gibt es dann eben doch nicht?
Die gibt es schon deshalb nicht, weil sie nicht nur im Buch zu finden sind. Also die Frage ist, was passiert, wenn ein Buch tatsächlich dann Millionen anspricht? Und wir sind vielleicht weniger individuell und besonders, als wir als Leser auch gerne glauben. Jeder möchte immer seine eigene Lektüreliste haben und was ganz Besonderes finden. Und dann landen wir vielleicht doch genau bei den Büchern, die schon 200.000 vor uns auch toll gefunden haben. Auch damit muss man sich abfinden und sagen, ja, also vielleicht sind wir doch nicht so wahnsinnig originell, wie wir immer glauben.
Wenn Sie sich für Ihre liebsten drei Bücher entscheiden müssen, welche sind das? Die Frage geht an unseren Leutegast, Literaturkritiker Jörg Margenau. Wofür entscheiden Sie sich?
Ganz, 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 ganz schwere Frage, weil drei Bücher natürlich wenig sind und ich durch aktuelles Lesen auch da zu sehr beansprucht bin. Aus der aktuellen Literatur, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, würde ich nennen Peter Nadasch, die Parallelgeschichten.
Was hat Sie so fasziniert?
1600 Seiten dickes Ding über Budapest in den 50er Jahren, Geschichte des Kommunismus, seine eigene Familiengeschichte und eigentlich ein Roman, der kein Roman ist, weil er die Chronologie zerstört, weil es Geschichten sind, die fast nichts miteinander zu tun haben, aber sich irgendwie dann doch zusammenfügen. Ganz interessantes Buch. Also das gehört zu meinen wirklich großen so Leseerfahrungen der letzten Jahre.
Was noch? Nummer
dann
zwei?
Dann würde ich nennen aus der Beschäftigung mit Ernst Jünger, über den und seinen Bruder Friedrich Georg
ich mal
eine Biografie geschrieben habe. Was mich sehr beschäftigt hat, auch die beiden, weil die mir erst einmal sehr fremd waren. Und gerade Ernst Jünger, der ja immer so ein bisschen politisch anrüchig ist und als Vorbereiter des Faschismus gilt, hat so tolle Bücher geschrieben. Und eines davon, das mir das Liebste ist, ist Das abenteuerliche Herz. In der zweiten Fassung von 1938, muss man dazu sagen, weil er das nochmal sehr stark revidiert hat. Das ist so eine Sammlung aus Tagebuchtexten, aus Beobachtungen, aus philosophischen Bemerkungen, aus Naturbeschreibungen. Und da kann man Ernst Jünger eigentlich so entdecken, wie er wirklich ist, nämlich als ein am Alltag, am Erleben, an der sinnlichen Wahrnehmung sich orientierender Denker.
Was setzen Sie noch auf die Liste Nummer drei?
Und das dritte ist vielleicht kein Buch, sondern das sind eher Autoren. Das sind Autoren wie Peter Handke, wie Martin Walser, über den ich auch mal eine Biografie geschrieben habe, oder wie Botho Strauß, der zunehmend schwierig wird, aber bei denen es eigentlich nicht so sehr um einzelne Bücher geht, sondern um ein Work in Progress, um ein fortgesetztes Schreiben, um das Mitschreiben des eigenen Lebens, bei Peter Handke vor allem. Vielleicht sind es gar nicht so, dass das die Romane besonders toll sind, aber die Beobachtungen, das in der Sprache Leben und Denken, das fasziniert mich bei diesen und gerade auch bei Peter Handke sehr stark.
Handke steht für Bestseller, Walser genauso. Die zwei anderen Bücher, die Sie genannt haben, waren das Bestseller?
Jünger war es nicht, weil er in den 30er Jahren eigentlich mehr oder weniger ein Publikationsverbot hatte, konnte es nicht sein und er war es auch später nicht, weil er politisch zu sehr umstritten war. Aber er ist ein Autor, der bleibt und mit dem wir uns wahrscheinlich auch noch 100 Jahre beschäftigen können.
Gibt es etwas, was Bestseller, ganz egal welche Geschichte sie erzählen, was sie gemeinsam haben?
Ja, es gibt so bestimmte Elemente oder Motive, die ich immer wieder fand. Eines davon ist, dass Bestseller sehr häufig von Dingen handeln, die verschwinden, die uns verloren gehen, von unseren Ängsten und Sorgen und Nöten. Peter Wohlleben ist da vielleicht das beste aktuelle Beispiel dafür. Die Natur als Lebensraum, den es bald nicht mehr gibt, aber dafür in Büchern wird er umso mehr umhegt und umsorgt. Und wir können uns mit einer Natur befassen, die wir draußen in der Welt eigentlich nicht mehr finden.
Das steht aber auch gleichzeitig immer für eine Drohkulisse, die da ist. Also es wird ja auch mit der Angst des Lesers gearbeitet.
Die Angst spielt eine große Rolle und die kann dann auch ins Negative umschlagen oder in eine Hysterie. Thilo Sarrazin 2010 war einer der großen Bestseller, der eigentlich all das an Paranoia, an Fremdenfeindlichkeit angekündigt hat, was in den Jahren danach dann wirklich massiv geworden ist. Auch das sind Bestseller sehr oft so eine Art Fieberthermometer oder Seismographen für das, was in der Gesellschaft auch nicht in Ordnung ist, wo die Probleme sind und wo man hinschauen muss, aber und sie sind ein Indiz dafür.
Martin Walser haben Sie gerade angesprochen, Sie haben über ihn eine Biografie geschrieben. Er hat gerade geschrieben, gar alles. Es gab große Verrisse darüber, zusammengefasst das Spätwerk eines alten, geilen Mannes hieß es. Er hat sich gerechtfertigt und sagte, na, seine Figuren seien keine Verführer, sondern immer nur die Verführten. Was sagen Sie als Literaturkritiker?
Da hat er natürlich recht, dass seine Figuren immer eher gefallene Helden sind oder Menschen, die mit dem Leben und mit sich selbst kämpfen.
Scheitern ist eine rote Faden.
Das ist aber jetzt keine Aussage darüber, ob das ein guter oder schlechter Roman ist. In dem Fall glaube ich, dass er schon bessere Bücher geschrieben hat, sagen wir es mal diplomatisch so. Und dass das Thema auch, das ihn umtreibt, also der Versuch, Liebe als eine freie Lebensform zwischen Ehe und Geliebter zu kultivieren, dass das im vierten oder fünften Versuch jetzt nicht so wirklich gut gelungen ist.
Sie haben sich intensiv mit der Gruppe 47 beschäftigt, gilt als die wichtigste Schriftstellergruppe der Nachkriegszeit. Was hat die Gruppe denn geschaffen, was heute noch Bestand hat?
Ich glaube, das demokratische Bewusstsein in der Bundesrepublik in den 50er Jahren, da war die Gruppe 47 vielleicht noch nicht so berühmt wie heute, aber sie haben es doch vermocht, also auch die Autoren, das ist ja nicht nur die Gruppe als Gruppe, sondern die einzelnen Autoren, die dazugehörten, von Ingeborg Bachmann über Martin Walser bis zu Günter Grass und Walter Jens, die Debatte im Land sehr stark geprägt haben und die dafür gesorgt haben, dass in der Adenauer-Ära dann doch auch ein bisschen eine andere Luft geweht hat. Also ohne die Blechtrommel von Grass zum Beispiel, die ja dann auch aus moralischen Gründen anrüchig war, hätte sich das Land vielleicht wirklich in eine andere Richtung bewegt. Und da halte ich von Literatur sehr viel.
Wo die Literatur eben auch sehr politisch war.
Ja, und wo die Autoren auch noch politisch waren und wo sie noch eine ganz andere Rolle spielten in der Gesellschaft als heute. Also heute ist es nicht mehr so wichtig, was ein Autor sagt zum Syrienkrieg oder wozu auch immer. Aber damals war die Stimme der Autoren gefragt und sie selber fühlten sich auch so. Heinrich Böll als moralische Instanz, der war ja wirklich eine Figur, die fast wie ein Großpriester, an deren Lippen man hing, der dann bei der Friedensbewegung auftrat und sprach. Das war also mehr als einer, der nur Romane schreibt und da seinen Job macht, sondern der hatte eine öffentliche Funktion und Aufgabe und Rolle und wurde darin auch akzeptiert.
Aber glauben Sie, dass die Bedeutung heute tatsächlich verloren gegangen ist? Denn auch heute in den Bestsellerlisten, Beispiel Michael Wolff mit seinem Enthüllung über Donald Trump steht gerade auch auf Platz 2 der Bestsellerliste.
Ja, aber er ist natürlich keine vergleichbare Figur, sondern das ist ein Autor, der ein Buch über Trump geschrieben hat und als solcher wichtig. Aber diese Rolle der Intellektuellen als Universalisten mit moralgestützter Grundlage, die gibt es heute nicht mehr. Und es hat auch ein bisschen was mit der medialen Entwicklung zu tun, dass wir eher auf die Rolle der Experten schauen. Also der Experte hat im Grunde den Intellektuellen abgelöst. Der Intellektuelle war sehr oft ein Schriftsteller. Heute haben wir Leute, die Experten sind für Syrien, Experten für Asienpolitik, Experten für biologische Fragen.
Die aber oft Autoren sind.
Die oft Autoren sind, aber dann gebunden an bestimmte Themen und Sachbuchautoren. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Welt so unübersichtlich ist und so viel an Wissen auch voraussetzt, wenn man sich zu bestimmten Themen äußert, dass wir diesen klassischen Intellektuellen, die über alles irgendwie eine Meinung haben und Ratschläge geben können, einfach nicht mehr trauen und nicht mehr glauben.
Ist es in der Literatur genauso? Ein Marcel Reich-Ranicki fehlt der heute?
Ich glaube nicht, dass er fehlt, sondern es gibt ihn einfach nicht mehr. Diese Rolle eines Großkritikers auch. Ich finde, das ist ein Fortschritt, dass es das nicht mehr gibt. Das mag vielleicht für die Orientierung des einen oder anderen ein Mangel sein, wenn man nur auf einen schauen muss und der hat dann immer recht oder der sagt dann immer, was man lesen muss und der ist immer da und hat immer die lauteste Meinung. Ich finde es besser, wenn die Stimmenvielfalt zunimmt und sich diversifiziert und man etwas genauer schauen muss, wer was sagt und es auch unterschiedliche Anschauungen gibt. Darum geht es ja auch in der Literatur, dass man nicht irgendwas raustrompetet, sondern dass man bereit ist, Perspektiven zu wechseln, was anderes auch zur Kenntnis zu nehmen.
Das war ja auch Ziel der Gruppe 47, die sich selbst auch in ihren Texten kritisch hinterfragen wollten. Sie haben sowohl ihre Uni-Abschlussarbeit darüber geschrieben und dann vor 2 Jahren nochmal. Was reizt Sie so an dieser Gruppe 47?
Also an der Uni hat mich eigentlich die Frage der Gruppenbildung von Schriftstellern interessiert und von der Gruppe 47 dann auch der Schritt weiter zur Gewerkschaft, die dann ab 1969 dann auf der Tagesordnung stand.
Die teilweise ja auch
Schriftsteller
sehr SPD-nah waren.
Und dann IG Druck und Papier und so, also dass die Schriftsteller sich, das ist vielleicht der erste Schritt dann auch aus der klassischen intellektuellen Rolle raus gewesen, dass sie sich eher als Arbeiter und Teil der Arbeiterbewegung verstehen wollten, was eine große Illusion war. Und ich weiß auch nicht, ob der Schriftstellerverband in der IG Medien heute wirklich gut aufgehoben ist oder bei Verdi, wo sie jetzt in einer noch größeren Runde sitzen. Sie spielen ja auch keine Rolle mehr, was auch wiederum mit der Bedeutungsverschiebung der Rolle der Schriftsteller zu tun hat. Und das hat mich interessiert, also der soziologische Aspekt eigentlich. In der Gruppe 47 selber geht es dann aber doch noch sehr viel mehr auch um die Literatur, die da gelesen wurde und die Auseinandersetzung damit und die Etablierung eigentlich einer literarischen Öffentlichkeit, in der all die verschiedenen Rollen, die es heute gibt, den Kritiker und die Öffentlichkeit und den Wettbewerb und die Konkurrenz, schon mal erproben konnte im kleinen Maßstab.
Bestseller heißt Ihr Buch, das die Geschichte der Bestseller der Nachkriegszeit erzählt. Mitte der 80er wollten wir uns genauer angucken. Ganz oben ein Buch, das den Titel ganz unten trägt. Die Enthüllungsreportage von Günter Wallraff als türkischer Gastarbeiter Ali. Was hat den Erfolg ausgemacht?
Die Überraschung, dass jemand das kann, das hat dann natürlich auch was mit der Verwandlungsfähigkeit von Wallraff zu tun. Und man war ja immer dabei, er hat ja auch selber dokumentiert, wie er die Perücke aufsetzt, wie er sich die Kontaktlinsen einsetzte und wie er sich selber verwandelt. Und das hatte jetzt einfach vom Schauspielerischen, vom Acting her, glaube ich, eine ziemliche Faszination. Und die politische Entlarvung, dass man mit dem Gestus, ich reiß jetzt mal den Verhältnissen die Maske vom Gesicht und schaue dahinter, dass das auch eine Haltung ist, die, glaube ich, viele Leute erstmal spannend finden. Jetzt kommt die Wahrheit endlich ans Licht. So.
War das Mitte der 80er gerade dieses Politische, war das ein besonderes Thema? Wenn man auf die Listen guckt, dann taucht auch Peter Scholl-Latour ganz oben auf.
Das Politische war damals natürlich sehr wichtig, weil es die Zeit war der Friedensbewegung, der Anti-AKW-Bewegung, die auch eine Antikapitalismus-Bewegung war. Insofern passt da Wallraff ganz gut rein. Aber die 80er Jahre sind eigentlich dominiert durch was ganz anderes, nämlich durch eine große Fantasy-Welle und durch eine Fluchtbewegung aus der Angst heraus auch. Das Waldsterben gehörte dazu, Tschernobyl gehörte in die 80er Jahre und auch die Erfahrung, dass man die Apokalypse überleben kann in Gestalt von Tschernobyl, die man dann machte. Und die wirklich großen Erfolge der 80er Jahre waren 1980 Tolkien, der Herr der Ringe, Platz 1 der Belletristik. Erstaunlicherweise ist schon viel früher erschienen.
Und was weltweit funktioniert?
Was weltweit funktionierte, dann war es Michael Ende mit Momo und der unendlichen Geschichte. Dann war es Umberto Eco mit dem Namen der Rose. Dann waren es die Lateinamerikaner Isabel Allende und Garcia Marquez, die mit ihrem magischen Realismus faszinierten. Das sind alles Angebote gewesen aus dieser bedrängten, mit Angst besetzten Welten andere Welten zu betreten, den Dschungel meinetwegen oder das Mittelalter und trotzdem aber von dort aus wieder zurückzuschauen auf unsere Gegenwart. Das ist, glaube ich, das, was Bestseller ausmacht. Sie bieten an, dass man die eigenen Verhältnisse verlässt, aber sie spiegeln uns von dort aus unsere Gesellschaft, unsere Gegenwart, unsere Wirklichkeit zurück.
Würde das jetzt gerade für einen Autor auch bedeuten, naja, gerade ist die Situation auch wieder kritisch, hat Fantasy also wieder den richtigen Boden?
Fantasy muss das nicht unbedingt sein, aber Beispiel Daniel Kehlmann mit Till. Das ist ein Buch über den 30-jährigen Krieg, der genau beschreibt eine Gesellschaft, die total zerfällt, in der man eigentlich nicht mehr weiß, auf welcher Seite man kämpft, welche Horden es gerade sind, die da plündern, durchziehen, für wen die kämpfen. Die Leute, die kämpfen, wissen das selber nicht mehr. Das sind, glaube ich, Erfahrungen, die man da machen kann in diesem Buch, die uns sehr stark an Syrien zum Beispiel erinnern heute, wo irgendwie gar nichts mehr klar ist. Und das Gefühl, dass dem auch zugrunde liegt, dass wir in einer Welt leben, in der die Ordnungsgefüge immer lockerer werden, in der irgendwelche Patriarchen sitzen, in der Leute, die Egoisten sind, an der Macht sind, die ganz persönliche Interessen haben, wo es aber nicht mehr um die Ordnung der Welt geht. Und da fällt dann so ein Buch wie Kehlmann rein, der eine völlig andere Gesellschaft, eine völlig andere Zeit beschreibt und trotzdem können wir uns darin erkennen.
Und dennoch ist es auch ein großer Büchermarkt, wo es auch ums Verkaufen geht. Gerade wenn Sie Kehlmann ansprechen bei der Vermessung der Welt. Das Buchcover hatte sehr viel Blau. Noch Jahre später tauchte dieses Blau, das analysieren Sie auch in Ihrem Buch, bei vielen Büchern auf. Wie wichtig, welchen Einfluss hat das Marketing?
Entscheidenden Einfluss natürlich. Und deshalb versuchen ja auch viele dann dem nachzugehen. Und wenn ein Buch erfolgreich ist, dann versuchen ganz viele andere Verlage etwas Ähnliches zu machen. In den letzten Jahren konnten wir auch sehen, wie viele Bücher plötzlich so aussahen wie Peter Wohllebens Das Geheimnis der Bäume. Überall sieht man jetzt Bäume und so einen Rahmen außenrum und diese Schrifttype, sodass man bei einem flüchtigen Blick glauben könnte, wenn man dieses Buch jetzt greift, dann hat man tatsächlich das. Ist allerdings ein Prinzip, das nur sehr beschränkt funktioniert, denn wenn zu viele dann Nachahmer da sind, dann heben die sich gegenseitig auf.
Sie haben über Bestseller Bestseller geschrieben, Gute Mädchen kommen in den Himmel, Böse überall hin, wurde 1994 zum Bestseller. Was hat den Erfolg ausgemacht?
Das war das Modell der modernen, emanzipierten Frau, die gleichzeitig aber in erster Linie dann doch auf sich selber schaut und beruflichen Erfolg in den Vordergrund stellt. Und eigentlich ging es nicht darum, böse zu sein, das ist an diesem Buch, wenn man es von heute liest, so überraschend, sondern es ging darum, erfolgreich zu sein. Und die bösen Mädchen, die dann genannt werden von Sabine Christiansen bis zu, ich weiß nicht wem, da fehlte im Grunde eigentlich nur noch Mutter Teresa. Es ging um Erfolgsmodelle, um Karrieremodelle und zu sagen, Frauen dürfen das auch, sie dürfen auch mal als Erste auf den Platz nehmen, sie dürfen auch mal Chefinnen sein. Das war offenbar noch etwas überraschend für viele und deshalb konnte das ein Bestseller werden.
Entsprach das dem Zeitgeist oder war das womöglich rückständig?
Das entsprach durchaus dem Zeitgeist. Ich glaube, dass diese Frauenbewegungsbücher der engeren Form, also Alice Schwarzer, die auch etwas Militanteres hatten, dass das sich überlebt hatte und dass es ein Versuch war, die eigene Emanzipiertheit gesellschaftsfähig zu machen und zu integrieren. Und darum geht es auch sehr oft in Bestsellern. Also, dass Widersprüche aufgenommen werden, gesellschaftlicher Art. Bis hin zu 50 Shades of Grey in diesem Kapitel um diese Frauenlinie.
Das haben endet sie alles aufgezählt. 50 Shades of Grey, Charlotte Roach und so weiter. Die haben alle etwas gemeinsam.
Die haben alle etwas gemeinsam, dass sie dieses Rebellische, das Starke der Frau auf der einen Seite beschreiben. Bei 50 Shades of Grey ist dann diese Sadomaso-Geschichte und diese Unterwerfungsbereitschaft. Aber gleichzeitig ist es eine starke, selbstbewusste Frau und es mündet dann doch am Ende in die Ehe. Und die Ehe als ein Modell, das dann am Ende triumphiert über alle Leidenschaft, ohne aber das andere zu löschen. Und darum geht es dann in den Bestsellern sehr oft, also dass beides zusammengeführt wird und gesellschaftliche Widersprüche, die in der Gesellschaft nicht gelöst werden, anhand einer Figur und anhand eines Beispiels dann doch als lösbar erscheinen.
So ein großer Erfolg hat ja meistens für die Autoren, Ute Erhardt war das damals mit dem bösen Mädchen, so die Garantie, um jede Menge Nachfolgeexemplare auf den Markt zu werfen. Inwiefern ist das für den Leser ein Kriterium?
Für den Leser ist das überhaupt kein Kriterium und da sollte man, glaube ich, als Leser auch eher vorsichtig sein, wenn dann der dritte oder vierte Aufguss derselben Sache kommt, nur weil der erste erfolgreich war. Das erleben wir ja sehr oft auch Autoren, die sich dann in Bestseller-Autoren verwandeln und die einen Markennamen haben und die dann gekauft werden, nur weil der Name außen drauf steht, ohne dass man so genau hinschaut, worum geht's eigentlich. Nur in dem Bewusstsein oder in dem Glauben, wenn es einmal erfolgreich war, dann wird es auch das nächste wieder toll sein und dann wird er auch irgendwas zu sagen haben.
Da sind wir auch wieder beim Marketing. Also so oft immer dieser Aufkleber, der drauf bebt, Bestseller-Autor, das hat letztendlich nichts auszusagen, oder?
Das hat vor allem nichts darüber auszusagen, ob ein Buch gut oder schlecht ist und ob es mir persönlich gefällt oder nicht gefällt. Weil ein Buch oder eine Lektüre ja immer davon lebt, dass zwei sich begegnen, nämlich das Buch und der Leser. Bei Bestsellern ist das Wunder und das wirklich Erstaunliche, dass es bei so vielen dann doch funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer. Viele Bücher werden ja auch gekauft und nicht gelesen oder verschenkt, weil sie auf der Bestsellerliste stehen und dann kauft man die, weil sie eben da schon stehen. Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg, auch das muss man sagen. Und auch ein Platz auf der Bestsellerliste garantiert, dass man da auch bleibt, in der Regel eine ganze Weile. Deshalb versuchen alle Verlage mit sehr viel Power dann auch die Bücher erstmal da reinzubringen, weil das ist das, was man schaffen muss.
Und dennoch steht der Leser natürlich immer vor der Frage, welche Kriterien mache ich mir, suche ich mir, um das nächste Buch zu finden? Was sind so als Literaturkritiker, vielleicht auch im persönlichen Bereich, Ihre Kriterien? Wie finden Sie ein gutes Buch für sich?
Es gibt überhaupt keine Ratschläge da, sondern jeder muss das für sich entscheiden. Ich glaube, es ist vollkommen verkehrt, wenn man auf jemanden hört. Man kann natürlich gucken, was ist gerade in der Buchhandlung, was ist wichtig. Man kann Kritiken lesen und das würde ich dann doch auch empfehlen als Kritiker, dass das hilfreich ist, von professionellen Lesern vielleicht auch gesagt zu kriegen, worum geht es, warum ist etwas wichtig, wie ist es in ein Werk einzuordnen, in welche Diskussionszusammenhänge gehört so ein Buch. Dann kann man sich schon ein bisschen orientieren und wissen, was gerade in Frage kommt oder nicht. Aber was jetzt sprachlich einen wirklich angeht, das ist wie bei einer Begegnung mit einem anderen Menschen auch. Also da muss man schauen, spricht das Buch zu mir oder spricht das nicht? Und das kann einem niemand abnehmen, diese Entscheidung selber für sich zu treffen, bei jedem einzelnen Buch.
Das ist das Schlusswort von Jörg Margenau. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Eins gehört. SWR.